Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. In dieser Episode reden wir über UTM-Parameter, den Nutzerfluss und eine Netiquette. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius. Wir haben uns auf einer Tiroler Berghütte verschanzt und die Mikros aus dem Podcast-Studio mitgenommen. André Goldmann ist Website-Optimierer im Büro für gute Websites und ich, Michael Pretorius, bin Content-Berater und Creator für Inhalte auf digitalen Plattformen. Wieso würfelst eigentlich schon wieder du? Ich bin doch wieder dran mit Würfeln.
Ja, weil ich es gut kann.
Ach, das habe ich vorhin auch schon behauptet.
Außerdem hast du die ganzen ersten Folgen
gewürfelt.
Ja.
Komm, ich habe meinen eigenen Würfelbecher.
Genau. Ja.
Ich kann viel lauter würfeln als du.
Aber mein Würfel ist dicker.
Ja, das Problem ist, dass bei mir sind keine Buchstabenwürfel drin. Bei mir sind diese ganz normalen Kniffelwürfel drin mit Sechsern und Dreiern und sowas. Ja.
Da
kann ich das Morse-Alphabet würfeln.
Einsen und Nullen, weißt du auch, besteht alles da drauf.
Gut.
Aber
also dann,
Null kann man nicht würfeln.
Ja, dann schieß jetzt los mit deinem Würfel, komm.
Genau.
Im wahrsten Sinne des Wortes, was fällt uns zu U ein?
Naja, mir als alten Website-Optimierer auf jeden Fall die UTM-Parameter.
Oh, stimmt.
Damit kann man eine Menge machen.
Das stimmt. Und ich glaube, das ist ein Buch mit sieben Siegeln für manche, was ein UTM-Parameter ist. Jetzt aber erstmal die Klugscheißer-Frage. Wofür steht denn UTM-Parameter? Die Abkürzung?
Ja, mein Problem ist, dass ich mir solche Sachen immer nicht merke. Also es hat was durchaus damit zu tun, wo Analytics eigentlich herkommt. Und das war ja früher mal Urchin. Jetzt muss ich tatsächlich ja sagen, muss ich selber nachgucken.
Jetzt haben wir es erreicht. Nein, du guckst nicht nach, sondern jetzt gibt's den Schnaps.
Den kann ich gerne
jetzt
trinken.
Jetzt haben wir es erreicht.
Den kann ich gerne trinken.
Wenn du den Begriff nicht erklären kannst, gibt's einen Schnaps.
Ich kann ihn erklären, was es tun.
Okay, mach das. Du holst jetzt, also du erklärst jetzt mal, was das UTM-Parameter ist und ich hole dabei mal das Schnapsglas.
Das kannst du gerne machen, aber such nicht irgendwie
also, schieß los.
Plunder raus, obwohl wir hier ein großes Fach haben. Also ja, also UTM-Parameter, was kann man damit machen? Ja? Also es ist ja so, wenn ich jetzt als Online-Marketer wenn ich als Online-Marketer eine Kampagne plane, dann habe ich ja zum Beispiel.
Sprich mal weiter.
Das, hat man nicht gehört. Also der Michael hat jetzt das Glas extra voll gemacht, aber er trinkt mit.
Ja, klar, sonst allein. Komm, jetzt lass uns nicht über das Saufen reden, lass uns über die UTM-Parameter reden.
Also, UTM-Parameter bieten mir als Marketer die Möglichkeit, Kampagnen voneinander zu unterscheiden, aber auch zum Beispiel unterscheiden zu können, von welchem Content kommen die, also zum Beispiel von welchem Banner klickt jemand auf meine Seite? Eher auf ein Rectangle oder auf ein Leaderboard. Das kann ich eben über UTM-Parameter sehr schön darstellen, weil da ist vielleicht die Quelle identisch. Wenn ich jetzt auf irgendeiner Verlagswebsite von irgendeinem, keine Ahnung, von Zeit.de oder von Rolling Stone oder vom Kicker, wenn ich dort quasi Werbung buche, da muss ich ja wissen, von welchem Werbemittel, welches Werbemittel konvertiert eigentlich.
Das heißt, vereinfacht gesagt, du hängst an den Link, den man klicken kann, hinten ein Fragezeichen dran, dann UTM gleich und dann kommen diese Parameter wie Quelle.
So einfach ist es nicht.
Nicht ganz, okay, gut.
Nein, das heißt tatsächlich UTM-Campaign,
ja.
UTM-Content,
ja.
UTM-Source.
Ich habe es vereinfacht gesagt, aber du hast natürlich vollkommen recht.
Genau.
Das muss ich aber nicht nur bei Werbebanner machen, das kann ich ja theoretisch auch bei einem Tweet machen, den ich per Twitter verschicke oder bei einer E-Mail-Signatur, dass ich sage, wenn du in meiner E-Mail-Signatur auf meine Website klickst, dann könnte ich ja auch darüber messen, dass du von meiner E-Mail-Signatur gekommen bist, oder?
Ganz genau. Und das wäre nämlich, und deswegen sind diese UTM-Parameter auch tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil jeder Traffic, der in Google Analytics nicht zuzuordnen ist, fällt immer unter Direct.
Ah, okay, also Direktaufrufe meiner Website.
Das ist quasi das Sammelbecken für alles, was Analytics nicht zuordnen kann. Das wird eben unter Direct Traffic quasi eingeordnet.
Das heißt, man könnte Folgendes machen. Man könnte zum Beispiel ein YouTube-Video machen, wie etwas funktioniert und könnte sagen, das ist das YouTube-Video übrigens zu diesem Produkt. Und wenn man von YouTube unten im Beschreibungstext da drauf drückt, dann könnte man sagen, das ist ein UTM-Parameter aus der Quelle YouTube. Kampagne wäre in dem Fall vielleicht ein Erklärvideo und das Format wäre dann, oder das Format wäre Video und kann man das Produkt dann noch taggen, so in der Richtung, oder? Da kann ich ja alles Mögliche reinschreiben.
Ja, allerdings alles Mögliche sollte eigentlich da auch nicht drinstehen und es sollte vor allem nicht so eine Freiwildkultur herrschen.
Also das heißt, man würde sich an die Struktur von Google Analytics oder von dem E-Tracker oder von dem Omniture orientieren.
Ja, da gibt es leider keine. Also es gibt halt lediglich die Parameter, die klar definiert sind, aber was da wie drinsteht, eben nicht.
Aber es gibt Quelle, es gibt Medium und es gibt Kampagne. Die sind ja drin, die sind ja definierte Parameter,
ja,
oder?
Ja, aber wie dann tatsächlich dieser Wert ausgefüllt wird, was für ein Muster der entspricht und was da ganz konkret drinsteht. Also das ist ja zum Beispiel ein Unterschied, ob ich einen Buchstaben groß schreibe oder klein schreibe. Das sind zwei verschiedene Kampagnen.
Genau, das heißt aber letztendlich ist es dieses Kampagne gleich, Medium gleich und das, was nach dem Ist gleich steht, das ist das, was man sich überlegen muss, aber die anderen Sachen sind die Struktur, die man sich von Google Analytics quasi ziehen könnte.
Ganz genau.
Die man übernimmt.
Genau, und die sind auch festgeschrieben, aber was da drin steht, das hat man, kann man quasi frei wählen.
Okay, dann machen wir es als Beispiel fertig. Also ich habe jetzt trinken wir erstmal, Prost. Genau. So, also.
Alter, wo ist da?
Oh, fieses Zeug, oh geil. Diese Sendung ist übrigens für Jugendliche unter 16 Jahren nur akustisch geeignet. 18. Deswegen gibt es kein Video. Achso, das war's.
Also das ist hartes Zeug hier,
40%. Nein, for legal reason it's just water. Wir trinken nur Wasser. So, uiuiui, der hat Umdrehungen. Also, dann machen wir die Struktur kurz fertig. Ich möchte, dass du meinen Link klickst und ich habe einen Tweet formuliert bei Twitter. Mhm. Dann würde ich sagen, Source ist gleich.
So, jetzt muss man zwei Sachen unterscheiden. Mhm. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Philosophien, wie man da rangeht.
Jetzt hatte ich gehofft, die Antwort ist simpel.
Nee. UTM sind nicht simpel. Ich kann jetzt nur sagen, wie ich empfehle vorzugehen und wie ich es tue. Mhm. Da mag es jetzt den einen oder anderen Webanalysten geben, der sagt, Goldmann, was erzählst du da für einen Blödsinn? So gehe ich vor. Und das funktioniert für mich und meine Kunden sehr gut, wenn sie genauso vorgehen. Deswegen, okay. Ich kann da jetzt nichts Negatives dran finden. Wenn ich jetzt so einen Tweet habe, nehmen wir mal ein Beispiel, und zwar von unserem Podcast hier.
Ja.
Dann möchte ich vielleicht auf Twitter einen Link setzen zur Website von Goldmann und Pretorius.
Zur Landingpage, wo man den Podcast abonnieren kann.
Genau. Dann setze ich dort erstmal als Source twitter.com ein. Mhm. Ja, damit ich weiß, es kommt von Twitter.
Dann sehe ich später in Google Analytics dieser Track, Twitter. Dieser Nutzer kam auf die Website von Twitter. Deswegen twitter.com.
Ganz genau. Als Source hatten wir jetzt gerade.
Twitter.com.
Genau. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Aussetzer.
Medium hätten wir noch in Kampagne.
Medium wollte ich. Wir haben noch einige mehr, aber die wichtigen. Medium. Nee. Michael. Jetzt erwischst du mich aber hier auf dem kalten Fuß. Das ist immer so, wenn ich merke mir solche Sachen, die ich automatisiert habe, die habe ich nicht immer so präsent im Kopf.
Ich muss dazu sagen, der André hat sich ein Tool auf seiner Website programmiert, einen UTM-Parameter-Generator. Das heißt, du hast irgendwann mal vor Urzeiten dieses ganze Zeug einfach in den Code genagelt und jetzt muss man bitte noch auf die Website gehen und das ganze Zeug ausfüllen. Dann kommt dieser lange, 3 Meter lange Tracking-Code oder UTM-Parameter-Code wunderschön heraus. Und ich erinnere mich aber, dass es die Felder Medium waren. Da könnte ich jetzt also zum Beispiel Video oder Text oder Bild eingeben. Also je nachdem, was es für ein Tweet war, ein Bild-Tweet oder ein Text-Tweet oder ein was auch immer, ja, oder eine Umfrage. Und ich könnte, wie gesagt, die Source definieren. Und jetzt könnte man bei Kampagne, könnte man zum Beispiel sagen, das ist der Kanal von Pretorius, weil der hat getwittert. Das ist der Kampagnenkanal. Den könnte man theoretisch aber auch bei Source eingeben, oder?
Ja, deswegen gehe ich im ganz klaren Muster durch. Ich nutze ja meinen eigenen Generator nicht mal, weil ich habe für mich noch wieder was anderes gebaut. Also, die Quelle ist immer ganz klar, wie ich eben schon sagte, twitter.com. Im Medium. Dort gibt man jetzt solche Sachen an wie CPC, CPA, Banner, E-Mail, Google My Business zum Beispiel. Ja, gehe ich gleich nochmal drauf ein.
Moment, also jetzt sortiere ich. CPC bedeutet also Cost per Click, genau. Ein Cost per Click-Format, wo du also nach Klick bezahlt hast. Was war das andere? CPM?
CPA zum Beispiel.
Genau.
Und das sind zum Beispiel die unterschiedlichen Arten, wie ich zum Beispiel auf Facebook meine Anzeigen schalte. Um da auch vielleicht unterscheiden zu können, lohnt sich für mich vielleicht eher CPC, okay, eine End-Conversion oder vielleicht eher CPA.
Das heißt, Medium ist bei dir dieses Anzeigenformat oder das Format, mit dem du den Traffic organisiert hast.
Genau.
In deiner Sortierung.
Genau. Und was ich aber, und das ist der Unterschied, wie viele andere jetzt vorgehen, wenn ich jetzt auf Twitter etwas teile, dann bekommt bei mir grundsätzlich das Kampagnenmedium ein Referral. Mhm. Weil, und das ist der Grund, warum ich ein Referral nehme und nicht Social Network, was nämlich eigentlich auch richtig wäre. Ich will aber eine Unterscheidung sehen zwischen Links, die ich geteilt habe.
Und links die andere geteilt haben.
Genau.
Super. Das heißt, diese Tweets, die du selber geteilt hast, würden dann unter verweisender Traffic auftauchen in Google Analytics. Also ähnlich wie eine andere Website, die auf dich verweist.
Genau.
Sodass du das unterscheiden kannst von Social Media, wo eben auch WhatsApp und was auch immer,
genau, oder
Facebook
auch ganz,
und
ganz wie, organische Tweets.
Genau, wo jemand anders dich geretweetet oder deinen Link geteilt hat.
Genau, wenn er retweetet, dann ist es.
Dann ist wieder deiner,
genau. Ist es meiner?
Genau.
Das passiert aber selten.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel deinen Link twittern würde und ich mache es aus freien Stücken, dann würde der unter Social Media auftauchen. Wenn du aber deinen Link selber teilst, dann würdest du den als Referral-Traffic
ausfüllen. Ganz genau. Und so kann ich eben diese beiden Varianten voneinander unterscheiden.
So, jetzt sortiere ich es nochmal ein bisschen. Also, bei Source hast du quasi die URL definiert, auf der du den Link geteilt hast. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Beispiel bleiben würde, der E-Mail-Signatur, dann wäre die Source-E-Mail.
Genau.
Und wenn das der YouTube-Player wäre, dann wäre die Source-YouTube.com. Und wenn du den Link bei Twitter, bei LinkedIn...
Bei einer E-Mail würde ich jetzt eher sagen, ist jetzt E-Mail ist eher ein Medium. Also ich würde bei der Source, bleiben wir mal bei der Signatur, die du gerade gemacht hast, ja, würde ich eher sagen E-Mail-Signatur,
okay,
als Source, ja, weil ich ja Newsletter zum Beispiel auch noch habe,
okay,
was aber beides Medium E-Mail wäre. Genau,
aber dann wäre zum Beispiel, wenn du das bei LinkedIn teilst, den Beitrag wäre, das wäre die Source LinkedIn.com.
Richtig.
Okay. Medium wäre der für dich das Format. Mhm. Das heißt, ein Organic Post, also ein Beitrag, den du einfach bei Facebook gepostet hast, wäre ja weder CPC noch sonst irgendwas. Wie würdest du den bei Medium dann bezeichnen?
Na, wieder als Referral, weil ich ihn.
Ach so, okay, Referral.
Genau, ist quasi, ich bezeichne das, für mich ist das wie ein Link, den ich bewusst selber auf eine Website setze, gut, zu mir.
Okay, und Campaign wäre dann was? Das wäre dann die inhaltliche Ausprägung. Also das war das Bild in grün oder das war das Bild in blau oder das war der, war der Sommerpost oder war das die, was war das dann?
Also der Kampagnenname sollte in der Regel den Kampagnennamen auch widerspiegeln.
Also der sollte auch eindeutig sein, weil man ja möglicherweise zu einer Kampagne viele Referrer hat oder viele,
ja.
Das heißt, nach der wird ja später gruppiert. Das heißt, wenn man bei Google Analytics steht, steigt man ja über die Kampagne ein und scrollt dann in die Tiefe, wo kam das her? Das heißt, in diesem Fall wäre es dann das Produkt oder das Thema.
Ich gehe da noch wieder auch ein bisschen anders vor. Das heißt, ich gruppiere mir das. Ich schreibe das zum Beispiel bei allen Produkt-Landing-Pages, mit denen ich Geld verdiene. Beginnt das bei mir zum Beispiel mit ROI.
Mhm.
Und dann setze ich einen Punkt.
Weil Return on Invest, da willst du dein Geld
genau
verdienen.
Okay. Und dann steht da zum Beispiel sowas wie Google Analytics Audit.
Also wenn du das Produkt Google Analytics Audit bei dir bewerben würdest, was man bei dir buchen kann auf der Website.
Genau. Habe ich jetzt aber zum Beispiel einen Blogpost zum Thema Google Analytics Audit Checkliste. Mhm. Dann beginnt das mit Journal.Google Analytics Audit Checkliste.
Okay, das würde bedeuten, bleiben wir bei dem Beispiel aus der letzten Episode, wir sind Lampenschirmhersteller, Lampenverkäufer, dann würde das beginnen mit der Kampagne, die würde zum Beispiel heißen shop.lampe oder journal.lampe, je nachdem, ob ich einen Blogpost über meine Lampe schreibe oder ob es der Shop von der Lampe ist.
Richtig.
Und dann wäre es wahrscheinlich nicht shop.lampe, sondern es wäre Lampe 1 oder Lampe Maria, wenn die Lampe Maria heißt, dass es eben genau diese Lampe ist und nicht eine Lampe per se.
Ja, am besten auch sprechend, wie du es gerade schon gemacht hast, damit ich nicht erst lange überlegen muss, was war denn damit gemeint mit der Kampagne, sondern dass ich an der eigentlich schon, was ich da lese, weiß, um was es sich für eine Landingpage handelt, die ich dort beworben habe.
Gut, also wäre es jetzt in dem Beispiel, wäre es die Kampagne shop.lampemaria, dann wäre der, das Medium wäre zum Beispiel jetzt, die Source wäre twitter.com, wenn ich die Lampe dort gezeigt hätte als Tweet und das Medium wäre zum Beispiel jetzt Referral, wenn du es selber getwittert hast oder wenn es wer anders twittert.
Ja, dann hast du ja keine gesetzt.
Genau, dann hast du keinen UTM-Parameter gesetzt, weil du den Link nicht selber definieren kannst.
Genau. Und dann gibt es halt noch, um das vollständig zu machen, gibt es noch den Kampagnenbegriff. Das machen wir vorrätig beim SEA, also dann, wenn ich zum Beispiel
Werbung schaltest, in Suchmaschinen.
Werbung, genau. Dass ich halt auch den Begriff nochmal auswerten kann. Das ist aber kein Zwang. Also UTM hat letztendlich nur die
Quelle. Die drei Parameter.
Quelle, Medium und der Kampagnenname. Das sind quasi die Must-Haves, die musst du ausfüllen. Ansonsten funktioniert das nicht sauber. Begriff und Inhalt, das sind die Sachen, die man dann auch nochmal machen kann. Das
ist die Kür.
Ganz genau. Also das ist dann wirklich nur bei sehr, sehr groß angelegten Kampagnen mit wirklich sehr, sehr vielen Parametern, die man voneinander unterscheiden muss. In der Regel reichen aber diese drei bei den meisten Dingen vollkommen aus.
Das Schöne dabei an diesen sogenannten UTMs ist, dass sie technologisch übergreifend sind. Also völlig egal, ob ihr bei Google Analytics arbeitet oder mit einem E-Tracker oder mit einem Omniture. Und die gibt es auch nicht nur im Google-Ökosystem, die gibt es auch bei Facebook. Wenn ihr zum Beispiel eine Facebook-Anzeige schaltet, dann könnt ihr auch dort einen UTM-Parameter eingeben für den Link auf der Anzeige. Das heißt, wenn ihr eine Anzeige schaltet, könnt ihr sagen, mit welchem Parameter soll der bei euch ankommen auf der Website. Das heißt, ihr könnt auf diese Art und Weise auch zum Beispiel Facebook-Kampagnen oder LinkedIn-Kampagnen oder Twitter-Kampagnen mit einem UTM-Parameter messen. Jetzt gibt es einen kleinen Hinkebein an der Geschichte. Die URLs werden sehr, sehr lang. Jo. Also beispielsweise heißen die halt dann, ich nehme jetzt mal ein Beispiel von mir, pretorius.com/blog/ das ist der Artikel, über den ich geschrieben habe, .html, Fragezeichen, UTM und dann kommt dieser ganze Schmonzius hinten dran. Und wenn ich den jetzt veröffentliche in sozialen Netzwerken und man sieht den gesamten Link, dann sieht der erstens sehr unhöflich aus. Und zweitens riecht der 3 Meter gegen den Wind nach einem Tracking-Code, auch wenn es gar kein richtiges Tracking ist und eigentlich erst, also der macht auch nichts Schadhaftes, außer dass er das richtig einsortiert, also der trackt nichts über euch, aber der wirkt erstmal sehr, sehr schadhaft, der sieht nicht besonders gut aus. Und was man an dieser Stelle jetzt machen kann, ist, dass man zum Beispiel, manche nutzen dann so Dienste wie Bitly, dass sie dann diesen Link verkürzen, dass sie dann einfach so sagen, dann nehme ich halt nicht meinen riesengroßen URL, sondern ich verkürze den mit sowas wie bit.ly/1234 und wenn man den klickt, dann wird eigentlich erst diese riesengroße URL aufgelöst, die man da haben will. Ich würde es nicht empfehlen, aus einem ganz einfachen Grund, ich glaube nämlich, dass eure eigene Website wesentlich mehr Vertrauen ausstrahlt als ein URL-Shortener wie Bitly oder Oli oder wie die auch immer alle heißen, die es dann von den jeweiligen Tools gibt. Also Oli wird, glaube ich, von Hootsuite verwendet, ja. Bitly und solche Sachen. Was ich euch empfehlen würde für solche Sachen wäre, sich zum Beispiel eine eigene Subdomain zu bauen oder einen eigenen Link-Shortener.
Ja, also Yaults kann ich da nur empfehlen.
Wie bitte?
Yaults, also wie your URL.
Ist das ein Tool-Anbieter, wo man sowas machen kann?
Nee, das ist ein Open-Source-Skript, was man sich genauso einfach wie WordPress installieren kann.
Toll.
Ich mache das bei jedem Projekt, was ich habe. Also Portwatch hat seine Berufe, gute Webseite.
Ja, mir hat es mein Developer gebaut. Vielen Dank, Stefan.
Das ist da.
Super. Ja, also ich habe das bei mir auf der Website auch, wo ich sage pretorius.com/link und dann eine Verkürzung, weil ich nicht zugeben möchte, dass ich solche Parameter verwende, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Manchmal werden die von Netzwerken nämlich verschluckt oder nicht ausgegeben. YouTube LinkedIn. Ist zum Beispiel LinkedIn und YouTube sind so zwei Kandidaten, die diese Tracking-Codes gerne rauslöschen. Ja. Und wenn ich die aber haben möchte, dann zeige ich dem Netzwerk erst gar nicht, dass ich so ein Tracking-Code ist das falsche Wort eigentlich. Es ist ein Parameter, der in Google Analytics später oder in ein anderes Analyseprogramm übergeben wird. Dann zeige ich das dieser Plattform erst gar nicht, sondern lenke quasi schöne Links da rein.
Das kann man dafür verwenden. Bei der Sache ist, dass im Fall von LinkedIn, die das löschen.
Und ihren eigenen reinmachen.
Das ist interessant. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was die immer machen ist, dass sie quasi zwar das löschen würden, wenn ich am ersten Schritt quasi diese UTM-Links quasi reinpaste, dann löschen sie das raus. Mhm. Wenn ich aber einen Shortender benutze, dann folgen sie diesem Link und zeigen nicht den Shortender in der URL an.
Sondern ihren eigenen wiederum und dann.
Nee, dann zeigen die den richtigen an, der da hinten steckt, aber sie löschen nicht die UTM-Parameter.
Ach, verrückt.
Sondern sie löschen nur in erster Instanz. Das heißt, jede Weiterleitung interessiert sie dann nicht mehr, was da steht, aber eben in erster Instanz.
Guck mal an, was der andere alles ausprobiert hat. Also einfach mal verwenden, finde ich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ist jetzt so eine Definition, ist das jetzt schadhafter Code oder nicht? Ich würde sagen nein, denn es ist einfach nur eine Sortierung, wenn ihr sowieso mit Google Analytics auf euren Seiten messt und oder mit Omniture oder mit E-Tracker oder anderen Sachen wie Pivik, dann habt ihr ja sowieso das Tracking auf eurer Website. Und was ihr jetzt macht, ist letztendlich nur über diese URL-Parameter dieser Analyse eine richtige Sortierung zu geben, um zu erkennen, woher kommt der Nutzer. Und das ist jetzt natürlich erstmal für euch hilfreich, die Daten, die sowieso anfallen, richtig interpretieren und richtig lesen zu können und einfach eine sehr schöne Sortierung zu haben.
Genau. Und vielleicht abschließend dazu noch, klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn ihr das wissen wollt, wie das geht, was ich euch jetzt erkläre, dann schreibt mich mal an, weil ich kann das im Podcast nicht erklären, wie das funktioniert.
Ach komm, das ist aber eine faule Ausrede hier.
Nee, es ist wirklich so. Okay, also man kann mit JavaScript über den Google Tag Manager diesen UTM-Parameter dann aber aus der URL rauslöschen, wenn man dann auf der Seite ist. Weil wenn ich über einen UTM-Parameter auf die Website komme, bleibt diese URL bestehen. Das heißt, man sieht dann auch, dass da UTM-Parameter benutzt worden sind. Das hat noch einen anderen positiven Effekt, wenn man die rauslöscht. Nämlich, das passiert relativ häufig, wenn man zum Beispiel über Twitter einen Link sieht, dann schickt man sich den vielleicht per E-Mail zu, weil man das später lesen möchte, und teilt den eventuell nochmal, aber auch mit diesem UTM-Parameter. Man will das aber gar nicht, weil man will ja zum Beispiel, wie in meinem Fall, ich will ja wirklich wissen, was Referral ist über das Netzwerk und nicht sehen, wenn da irgendjemand das weitergeleitet hat, dann ist das ja ein anderer Referral, dann ist der weg. Okay. Also man sieht bei mir zum Beispiel niemals, dass ich UTM-Parameter benutze, wenn man nicht wirklich die ganze Zeit oben in diese Zeile reinguckt, weil ab dem Moment, wo der Tag Manager geladen wird, löscht er den UTM-Parameter
raus. Damit man den nicht wieder weiter kopiert.
Zum einen, weil man ihn nicht weiter kopieren soll und zum anderen, weil ich auch gar nicht möchte, dass da jemand das Gefühl hat, oh, der Goldmann, der trackt ja alles. Und ja, ich tue es.
Ja, du tust es, aber eben auf diese Art, dass sowieso getrackt wird.
Genau.
Gut, und das ist ja bei dir ein Opt-in und Opt-out. Gut, dann komm, der Würfel. Darf ich jetzt mal wieder oder machst du jetzt? Du würfelst jetzt echt
durch. Diese Episode möchte ich gerne durchwürfeln.
Boah. Ich hoffe, dass du wieder was würfelst, wo du hier an den Boyster musst. Das ist ein fürchterliches Getränk, aber gut. Ja.
Komm, bleib mal bei der Webanalyse. Nutzerfluss.
Puh, da kann ich dazu, ja, was ich war, also Nutzerfluss hätte ich jetzt nicht nur Webanalyse gesagt, aber okay, dann geh dazu. Also Webanalyse, Nutzerfluss.
Dann fang du doch mal an, wenn du das auch noch einordnen kannst.
Ich versuche möglichst immer einen sehr, sehr einfachen Conversion-Trichter zu bauen, wo man die Key-Performance-Indikatoren eintragen kann, den ich für sehr, sehr simpel halte. Ich sage immer, oben gibt es eine Anzahl von Menschen, die ich mit meinem Thema erreichen könnte. Ganz banal, ich sage mal in Deutschland 80 Millionen Leute, wenn ich ein sehr breites Thema habe. Sehr breites Thema. Deswegen muss ich das, deswegen muss ich das untersortieren in meine Zielgruppe. Und diese Zielgruppe ist natürlich deutlich kleiner als 80 Millionen Menschen. Jetzt kann ich in dieser Zielgruppe wiederum eine Reichweite aufbauen. Ich kann nämlich sagen, ich habe möglicherweise einen eigenen Newsletter-Verteiler mit 5000 Adressen oder ich habe eine Website mit, keine Ahnung, 30 Besuchern am Tag oder ich habe ein eigenes Magazin mit 20.000 Abonnenten, die ich dann per Haushalt zuschicke und so weiter und so fort. Das ist meine eigene Reichweite, mein Own Reach. Ich kann aber auch meine bezahlten Anzeigen nehmen. Ich kann sagen, ich baue im Monat so und so viel 1000 Kontakte auf über bezahlte Anzeigen, wie so Zeitungsannoncen, Radiowerbung, Fernsehwerbung und so weiter und so fort, je nachdem wie mein Budget ist. Und ich habe möglicherweise auch eine PR-Agentur oder eine Pressestelle, die eben Pressemitteilungen verschickt und damit eben auch dafür sorgt, dass Berichterstattung entsteht. Das ist dann das sogenannte Earned Media. Das kann ich alles zählen, aber was eigentlich relevant ist, ist, wie viel Sichtbarkeit habe ich bekommen in diesen Themen. Also wie viele Leute haben gesehen, was ich eigentlich tue und haben respektive auch die Botschaft verstanden. Und das kann ich zum Beispiel messen über die Scrolltiefe, wie lange haben sie meine Website gelesen oder wie lange haben diese Menschen mein Video angeguckt oder wie viele Bilder haben sie sich in der Bildergalerie angeguckt. Das sind für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtige Indikatoren, die ich mir gerne ansehe, weil ich Reichweite ungern als Ziel definiere, sondern ich mir Reichweite eher als Methode zurechtlege und sage, diese Nutzer müssen mir schon irgendwo weiter, einen Trichter tiefer gefolgt sein. Und das ist für mich die Sichtbarkeit und die Wahrnehmung. Und dann kommt für mich die nächste Ebene, ist, wenn sie es wahrgenommen haben, was machen sie dann? Also sind sie dann entweder zufrieden, weil sie ihr Problem gelöst haben, also gehen sie nicht weiter zu mir, oder also zum Beispiel beim Thema Service, oder sind sie jetzt so angefixt und so interessiert an diesem Thema, dass sie einen Schritt weiter gehen, weil sie jetzt etwas Konkretes von mir wollen, jetzt mehr wollen, sie sind jetzt inspiriert. Oder sind sie sogar so weit, dass sie jetzt eine richtige Conversion erfüllen, also dass sie irgendwas bestellen, was ausfüllen, mich anrufen, was auch immer. Und das ist für mich so ein Nutzerflussthema. Und je höher das Bedürfnis ist oben, also das Suchvolumen zum Beispiel oder das Problem ist, je größer das Problem ist, je größer der Schmerz ist, desto tiefer wird jemand durch diesen Trichter durchgehen und unten eine Conversion lassen. Also die heißt dann mich anrufen oder mir schreiben oder irgendwas bestellen, je nachdem. Also jetzt mal ganz allgemein gesagt, nicht auf meine Person bezogen. Je geringer dieses Bedürfnis ist, desto weiter oben wird diese Person im Trichter bleiben. Das heißt, ich kann sie, wenn sie weniger Interesse hat, oben erstmal mit Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit messen. Man kann sagen, ich muss mir erstmal für dieses Thema die Aufmerksamkeit holen und erst später ist diese Person bereit, mir tiefer zu folgen. Das ist sehr kompatibel mit diesem sogenannten AIDA-Modell, also ein Marketing-Modell, wo man sagt, ist der Kunde schon interessiert, ist der jetzt erst so in dem Rechercheprozess, ist der schon hinreichend emotionalisiert, steht der schon kurz vor Abschluss. Und was natürlich auch dieses Thema User Journey oder Nutzerfluss ist, nämlich ist der jetzt bereit für das nächste Mal mich zu sehen, ist der bereit für ein Upselling. Also kann ich den schon wieder erreichen und das hat sehr viel mit Frequenz zu tun, wie oft spreche ich den an, wann spreche ich den zum richtigen Zeitpunkt an. Die Altgriechen hätten dazu Hos Kairos gesagt, der richtige Augenblick, den abzuwarten und dann spricht man jemanden an. Und das ist für mich ein Thema in der Content-Struktur, wann passt welcher Inhalt in welches Nutzungsbedürfnis und auch das ist für mich eine Art Nutzerfluss.
Mhm. Ja.
Ja. Jetzt wolltest du wissen, was ich davon halte, und du hast gesagt, du kommst aus der Webanalyse, dann jetzt aber du mal. Du bist wahrscheinlich schon wieder in deinem Google-Dashboard, Google Analytics, oder?
Nee. Also das klingt immer, also viele denken immer, dass ich sehr, sehr nur in Tools denke. Ich denke manchmal eigentlich viel, viel praktischer, eigentlich meistens viel, viel praktischer, nämlich wie sieht das erstmal auf der Website aus? Und das ist eigentlich so ein Prozess, in dem man sich erstmal reindenken muss und was auch wieder so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Wenn man sich viel, viel Gedanken darüber macht, wie benutzen eigentlich Menschen Websites, dann kann man diesen Prozess eben auch massiv verkürzen. Wir hatten das schon in einer Episode davor, wo ich von einer Website-Länge gesprochen habe. Und das muss ja nicht immer in einer Conversion enden. Das kann manchmal ja auch ein ganz simpler Prozess sein. Wie finden Menschen Informationen?
Das ist total spannend, aus welcher Sicht du kommst, weil wie jemand, der total verliebt ist in seine Website, möchte ja besonders lange die da halten. Die sollen ja besonders alles konsumieren. Und jemand, der aber sehr prozessgetrieben ist und sehr effizient denkt, sagt, die sollen so kurz wie möglich auf der Website bleiben, aber das maximale Ergebnis dort
richtig,
haben.
Richtig.
Und das ist total spannend, weil wir ganz oft dieses, also da trennen sich auch manchmal so ganz, ganz oft Menschen in unterschiedliche Segmente, nämlich die einen, die sagen, aber der muss doch ganz lange auf meiner Website sein, weil die habe ich doch so schön gebaut und die muss er doch nutzen. Wieso macht er denn nur 2 Klicks? Und der andere sagt so, ja, das ist doch schön, wenn er nur 2 gemacht hat, weil er konnte zumindest nach 2 Klicks sein Problem lösen.
Richtig, und das ist, passt ja auch zu der Episode, die wir vorher hatten mit den Zero-Click-Searches.
Ja, ihr müsst ein bisschen nach hinten hören, die anderen Episoden sind alles spannend.
Ihr müsst das eh hören, also ja. Davon ganz ab. Aber für mich ist es wirklich immer so, dass ich mir mal anschaue, wo habe ich eine künstliche Verlängerung der Seitenaufrufe innerhalb einer Session, weil vielleicht Informationen gefehlt haben. Also was ich mir halt sehr, sehr gerne anschaue, ist, in Google Analytics gibt es den, da sind wir wieder, ich merke meinen Namen nicht, ich klicke einfach blind, müsste ich jetzt mal ganz kurz reingucken.
Nee, ich packe gleich wieder das nächste Glas aus.
Mist, aber ich glaube, da bin ich wirklich fällig. Ich meine, das heißt Nutzungsexplorer. Mhm. Dort kann man sich anschauen, wo Menschen hinnavigiert haben, wenn sie auf einer bestimmten Seite waren. Also links sieht man, wo kamen sie her.
Und rechts, wo gehen sie hin.
Und das finde ich halt immer sehr, sehr spannend, wenn man sich das mal anschaut. Auf ganz, ganz vielen B2B-Websites ist es so, dass der Einstieg meistens irgendwo eine Landingpage ist zu einem gewissen Produkt oder zu einer Dienstleistung. Und die am meisten danach aufgerufene Seite ist die Startseite, weil die Menschen erstmal wissen wollen, ja, wer ist denn das eigentlich? Wofür stehen die? Was machen die sonst noch so?
Was wieder Beweis ist für die These, dass jemand, der auf eine Startseite geht, in der Regel ein Skeptiker ist.
Ja, oder Orientierung braucht.
Genau.
Und das ist halt so, wenn ich, das ist so ein Konzept, was wir halt verfahren, wir wollen halt viel mehr Informationen auch zu dem Unternehmen im Kontext zu der Dienstleistung anbieten, damit gar nicht so viele Leute wieder auf die Startseite gehen müssen, sondern sie eigentlich diesen Funnel-Prozess, den wir ja auch bewusst haben wollen, nämlich eine Anfrage, so kurz wie möglich halten. Mhm. Weil wenn er auf der Startseite war, dann findet er vielleicht noch irgendwie einen Podcast, den man sich anschauen kann oder eben nochmal eine Über-uns-Seite. Also es sind so viele Teilschritte dazwischen, die ihn wieder ein Stück weit von der Konversion wegbringen, was ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein
könnte. Könnte man jetzt in dem Fall die Startseite dynamisch anpassen, dass man sagt, der kam von der Landingpage, der geht auf die Startseite. Also ist das dritte Thema im Content oben auf der Seite wieder das Thema der Landingpage.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber wir tun das.
Ach komm.
Also Headlines anzupassen.
Das ist ja total schlau, auch sowas zu machen.
Referenzen anzupassen oder auch jetzt in meinem Fall, ich habe einige unterschiedliche Konferenzen, wo ich gesprochen habe, da sortieren wir dann noch die Logos um und solche Geschichten. Das kann man natürlich alles machen. Aber das dient eigentlich auch, ist auch eigentlich eher wieder nur eine Krücke, ja, weil wir vorher nicht performt haben. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Wenn der Nutzer auf die Startseite geht oder auf die Über-uns-Seite, dann haben diese Informationen auf der Landingpage nicht ausgereicht, ihn darüber zu informieren, wer wir eigentlich sind und warum wir der Meinung sind, dass wir das richtige Angebot haben. Kann ich jetzt nur von mir sprechen, aber bei einem Online-Shop oder bei einem Produkt ist das ähnlich so. Wenn der Nutzer sich eher wieder auf Übersichtsseiten navigiert, wie eine Startseite oder eine Kategorieseite, dann ist das Angebot wohl nicht das Richtige. Gut, bei einem Online-Shop, da will er vielleicht noch mal eine Auswahl haben. Das wird ein bisschen einfach ausgedrückt. Aber bei den meisten, sage ich jetzt mal, Dienstleister-Websites oder bei Corporate-Websites ist das Klickverhalten zurück auf die Startseite eher ein Versuch, mehr über das Unternehmen in Erfahrung zu bringen, weil diese Informationen auf der Seite, auf die man war, gefehlt haben.
Das Vertrauen fehlt einfach.
Das Vertrauen fehlt einfach.
Wir wieder bei dem Thema, was wir in der ersten Staffel besprochen hatten von Goldmann und Pretorius in unserem Podcast, dass wir gesagt haben, bei einer Landingpage muss eigentlich diese Kriterien erfüllt sein. Vertrauensaufbau, Emotionalisierung, Versprechen, Call to Action, die vier müssen drauf sein und die vermisst man ganz oft auf diesen Unterseiten, da ist dann Emotionalisierung ganz, ganz dünn, da ist dann nichts mehr da, ja, das Vertrauen ist, warum denn, du bist ja bei uns auf der Website schon eingestiegen, also und da sind wir auch wieder bei dem Thema Relaunch von der letzten Episode, dass ganz oft so ein Relaunch, so ein Website-Aufbau von der Startseite weggedacht wird und auf den Unterseiten vergisst man einfach, dass jede Unterseite auch für den Nutzer ein Startmoment sein kann.
Ja, in der Regel sind vor allem die Unterseiten, meistens, weil die meisten Unternehmen nicht so eine Brand sind, dass man einfach auf der Startseite beginnt.
Ganz genau. So, wir würfeln noch ein.
Komm, jetzt machst du mal.
Ach komm, nee.
Doch.
Muss ich dann auch den Begriff, darf ich dann auch den Begriff sagen?
Nur wenn du einen kennst dazu.
Wenn ich keinen kenne, bin ich fällig, weißt du. Hier, dann, fällig. Dann ist das Schnapsglas schon wieder bereit. So, Moment. N wie Nordpol. Netzwerk, ne, das ist also zu banal. Netiquette. Sehr schöner Begriff, Netiquette. Ja. Kommt von der Etikette, also das die Benimmregeln sozusagen. Und sind eine sehr schöne Geschichte, die man in Foren, in Communities, in sozialen Netzwerken finden kann. Oder noch viel besser, sich auferlegen kann oder deinen Nutzern auferlegen kann. Jetzt ist natürlich, es gibt bei Facebook eine Hausordnung, das sind die Nutzungsbedingungen von Facebook, die definiert Mark Zuckerberg und sein Team. Aber ich kann natürlich trotzdem sagen, wenn ich eine Seite betreibe bei Facebook oder einen YouTube-Kanal oder einen Twitter-Kanal und ich gehe dort in den Dialog mit Nutzerinnen und Nutzern, dann wäre es total toll, wenn die sich an gewisse Gepflogenheiten halten würden. Das heißt, ich habe zwar juristisch überhaupt keinen Zugriff drauf oder auch keinen Durchgriff, aber ich kann zum Beispiel sagen, pass mal auf, ja natürlich lösche ich hier Kommentare, ja natürlich hau ich dich raus und ich block dich, wenn du dich nicht an gewisse Regeln hältst. Mhm. Jetzt kann man sagen, Zensur, das ist ja völlig fürchterlich. Und dann sage ich, nee, das ist schon ganz schlau, weil es gibt mehrere Studien darüber, dass zum Beispiel in Vierteln, wo viel Müll rumliegt, die man einfach auf der Straße rumliegen lässt, es einfach schmutziger wird, weil die Leute sagen, hey, wenn da eh schon Müll rumliegt, dann kann ich meine Bananenschale auch noch dazu schmeißen. Oder wenn in einem Viertel viel Fensterscheiben eingeschmissen werden, dann motiviert man eben orientierungslose Menschen auch noch mal eine zweite Fensterscheibe einzuschmeißen. Und genauso ist es eben auch in Communities, wenn eben die Sprache verroht und Menschen glauben, sie könnten hier alles sagen, dann verroht sie halt noch mehr. Und jetzt gibt es natürlich auch so einen Punkt, dass man natürlich auch als Marke und auch als Social Media Managerin und Manager ein bisschen was aushalten muss. Also wenn die Kunden sagen, aber dein Produkt ist nicht gut, dann kann man halt nicht sagen, das stimmt nicht, wir finden das Produkt
das
super.
Das lösche ich raus,
das kann man nicht sagen. Da muss man doch ein bisschen was aushalten. Man kann aber durchaus sagen, man geht da so vor, dass man so Basisgeschichten mal definiert, die eigentlich völlig unstrittig sind, dass zum Beispiel Dinge, die justiziabel sind, Beschimpfungen, Beleidigungen gegen Individuen, Personen, dass die zum Beispiel nicht gehen. Also wenn man zum Beispiel sagt, die Social Media Managerin ist eine doofe Bitch, weil die hat gestern meinen Kommentaren noch nicht beantwortet, dann müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, ob man sowas löschen kann. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, als Nutzer, er kann sich nicht mit die Telekom beschweren und ich sage, ey, ihr rosaroten Drecksbacken, geht sterben, ihr Opfer, dann würde ich glaube sagen, die Telekom hält das aus. Dann würden sie, wahrscheinlich würde sie sogar höflich zurückschreiben, guten Tag, lieber Herr Pretorius, ist Ihnen denn die Hutschnur gerissen, Ihre rosaroten Dreckspacken von der Telekom? Also wahrscheinlich würde sie es mit Humor ausgleichen. Auf der anderen Seite könnte sie aber auch sagen, Herr Pretorius, wir haben den Kommentar jetzt entfernt, weil persönliche Beleidigung oder muss ja nicht sein.
Ja.
Also das kann man in so einer Netiquette definieren, wie man damit umgeht. Und was ich auf alle Fälle empfehlen würde, ist da reinzuschreiben, nach welchen Kriterien Nutzer geblockt werden und nach welchen Kriterien Kommentare gelöscht werden. Dann kann sich nämlich keiner danach beschweren und sagen, aber ihr macht ja Zensur, was jetzt auch als Begrifflichkeit nicht stimmen würde, oder ihr löscht ja wild Kommentare. Und dann kann man sagen, nee, so wild ist das gar nicht, sondern wenn du zum Beispiel ein Profilbild verwendest, das rassistisch ist oder das sexistisch ist oder gewaltverherrlichend oder du gibst dich als wer aus, der du nicht bist, wie zum Beispiel du sagst, du behauptest, die offizielle Marke zu sein oder du behauptest, ein Politiker zu sein, der du nicht bist, dann kann man sagen, gegebenenfalls löschen wir so einen Kommentar. Oder es gibt zum Beispiel, ganz oft passiert es so, dass du Kommentare bekommst, die eigentlich gar kein Kommentar sind als Meinung, sondern eher eine Werbung. Dass du sagst, ja, das ist aber ein tolles Thema. Ich habe übrigens auf meinem Kanal auch spannende Themen, die solltet ihr mal angucken. Dann geht es diesem Kommentator gar nicht um den Kommentar, sondern es geht ihm darum, den anderen in dieser Community einfach seinen eigenen Kanal zu promoten. Mhm. Und dann kann man sich überlegen, hält man das aus, lässt man das stehen oder löscht man es raus. oder komplett themenfremde Beiträge. Also wo man sagen muss, also so, auch dieses Shitstorm-Risiko, da kann man unheimlich viel schon sortieren, dass man sagt, es kann ja sein, dass ich als Unternehmen bei gewissen Dingen einfach, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, da gab es diese Diskussion von einer Bank, die hatten einen Sportler, der mit irgendeinem, ich glaube es war eine Leberkästchen oder sowas geworfen hat, wo dann der Tierschützer und Vegetarier und Veganer kamen und ich habe da auch eine sehr hohe Affinität zu dem Thema. Also ich finde es auch gut, auf Fleisch zu verzichten. Aber ganz ehrlich, ich muss nicht eine Bank schlachten mit einer Aktivistengruppe von Vegetariern. Und das ist völlig legitim, wenn die Bank sagt, hey, ihr könnt gerne demonstrieren, aber nicht in unserer Filiale. Also da ist so eine Netiquette. Das heißt trotzdem, dass man Stellung beziehen kann und auch sich positionieren kann als Bank oder als Unternehmen generell für eine gewisse Lebensweise. Aber man muss jetzt nicht Leute mit Parolen und Schildern auf der eigenen Facebook-Seite dulden, wo man sagt, das ist so themenfremd, bitte woanders.
Findest du, dass das auch eine Frage der Unternehmensgröße ist, weil man sich so eine Netiquette aufsetzt? Oder bist du der Überzeugung, dass das auch Unternehmen machen können, die vermeintlich vielleicht zu klein dafür wären, solche Richtlinien für sich und für ihre, sage ich jetzt mal, Plattformen zu definieren?
Nee, ich finde, das ist eigentlich, die Größe ist N plus 1 oder was auch immer. Also das ist eine Person kann schon eine Community sein. Also ich gehe mal davon aus, es gibt zum Beispiel ganz große Diskussionen gerade zum Thema Mitarbeiter als Markenbotschafter. Oder auch das Thema Politiker, Journalistinnen und Journalisten, die in sozialen Netzwerken sich im Dialog öffnen. Und auch die tun gut, also auch die müssen viel aushalten, extrem viel aushalten. Und auch Mitarbeiter im Konzern, die für Unternehmen arbeiten, wo sie ja nicht jede einzelne Entscheidung auch komplett fällen konnten, müssen gewissermaßen Dinge aushalten. Deswegen ist es auch total sinnvoll, wenn sich diese Personen eine Netiquette geben auf ihren Profilen und sagen, übrigens, wenn ihr auf der Seite von Michael Pretorius bei LinkedIn kommentiert, herzlich willkommen, ich stelle mich dem Dialog. Übrigens, ich habe hier eine kleine Hausordnung für euch, ich diskutiere gerne mit euch, aber. Und ich habe das für mich zum Beispiel auch definiert. Ich habe also einen Umgang mit Kommentaren, der ist bei mir in YouTube verlinkt, weil ich auch immer wieder YouTube-Videos mache, die manchen Leuten halt nicht gefallen oder denen ich nicht gefalle. Und wenn halt so Kommentare kommen, wo ich sage so, ey, ganz ehrlich, das ist so weit weg vom Thema oder das ist eine persönliche Anfeindung oder da werden andere Leute beleidigt. Also ich hatte auch schon sehr harten Tobak bei mir im Kanal, dann fliegt das einfach raus. Und das kann man zum Beispiel in so einer Netiquette wunderbar definieren, ohne dass man sich danach Zensur vorwerfen lassen muss, weil man sagt, hey, ganz ehrlich, das ist die Hausordnung. Und man kann die Leute auch darauf hinweisen, dass man diesen Kommentar jetzt löschen wird, weil er gegen diese Hausordnung verstößt. Und dann kann man vielleicht nochmal zweimal drin mit diesem Nutzer diskutieren. Aber da bin ich ehrlich gesagt wie ein Diskothekentürsteher. Der diskutiert auch nicht. Der sagt halt einfach, ich habe gesagt, keine Turnschuhe, kein Hut, heute Abend für dich leider nicht.
Okay.
So, das war der Rausschmeißer für diese Episode.
Ja, also ich kann da eh nicht so viel zu sagen, weil es ist nicht mein Metier.
Nee.
Also damals bei meinen Nageldesign-Mädels, wie ich immer gesagt habe, gab es das nicht.
Du hast eine Nageldesign-Community betrieben.
Ja, eine ziemlich große, mit 150.000 Fans.
Ja.
Aber da hat niemand rumgestänkert.
Nee, es war ja auch eine andere Zeit, als du das gemacht hast. Aber ich glaube, dass die sozialen Netzwerke heute durchaus ein raueres Pflaster geworden sind und das heißt ja nicht, dass die Netiquette, also nochmal, diese Netiquette löst kein Problem. Im Sinne von, es macht die Diskussion erstmal nicht besser, sondern es ist eine Möglichkeit, mit der man sich gewisse Dinge einfach leichter vom Hals halten kann oder auch mal Leuten sagen kann, ohne dass sie da weiter nachdiskutieren müssen, wie das hier ist. Und wie gesagt, das ist der beste Vergleich mit einer Diskothek, wenn du sagst, pass mal auf, hier wird nicht auf den Stühlen getanzt, hier wird nicht geraucht an der Theke und hier wird übrigens, hier gehen wir nicht barbusig durch die Tür, sondern hier haben wir einen gewissen Dresscode und das heißt halt einfach geschlossene Schuhe und Krawatte, dann ist das halt so.
Ja, aber das Problem ist ja meistens, dass eben bei den Konsumenten so ein Social Network nicht als so, also wird oft als rechtsfreier Raum dargestellt oder stellen sich manche vor oder Wilder Westen. Und das ist ja eben in der Diskothek definitiv nicht so und fließt halt raus.
Ja, ja, also das ist ja auch dann so, also und auch deswegen passt dieser Vergleich sehr gut, weil wenn du halt einfach 12 Leute hast, die in deinem Club pöbeln, dann und sie sind rotzbesoffen und sie schmeißt sie aus dem Club raus, dann werden die halt woanders Party machen und die werden woanders weitersaufen. Das heißt, wenn du die von deiner, ich sag jetzt mal, die Telekom-Seite runterschmeißt und sagst, geht doch woanders pöbeln und das Netz ist falsch und das Produkt stimmt nicht, dann werden die woanders weiter pöbeln.
Ja.
Und auch in ihrem rauen Ton. Deswegen ist so eine Netiquette auch keine Rückversicherung, dass man jetzt keinen Shitstorm mehr hat. Man muss sich bei sowas immer auch überlegen, hat der Nutzer oder haben die Nutzerinnen ein Problem oder habe ich als Marke ein Problem? Mhm. Und wenn mein Produkt Schwächen hat oder ich in meiner Dienstleistung Schwächen habe, dann werde ich dieses Problem nicht lösen, indem ich den Leuten sage, ihr dürft mich nicht beschimpfen.
Genau.
Sondern ich muss auf konstruktive Kritik eingehen und ich muss das Problem auch erkennen, muss sagen, der Ton war falsch, aber das Problem war echt,
ja,
und muss das auch versuchen zu lösen. Ne? Heißt aber trotzdem nicht, dass ich mir jeden Spruch und jede Anfeindung auf meiner Seite gefallen lassen muss, sondern ich kann das löschen, kann aber trotzdem mit dem Nutzer in den Dialog gehen. Ich kann sagen, pass mal auf, lieber André, ich bin vielleicht kein verkorkstes Arschloch, wie du mich gerade genannt hast, aber in einem Punkt gebe ich dir recht, beziehungsweise das, was du gerade als Problem mit dem Produkt hast, das würde ich mir gerne genauer ansehen.
Mhm.
Und dann ist die Sache für mich wieder gelöst.
Ja.
Aber wenn es nur darum geht, dich zu beschimpfen, zu bepöbeln, den Frust rauszulassen oder sich selber zu promoten oder, ach, dann würde ich einfach sagen, tschüss.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Endpunkt.
Gut, und tschüss.
Macht's gut.
Tschüss. Bis dann.